willkommen zu Ausgabe 7 von Comic Review. Mein Name ist Daniel und ihr hört eine Sonderausgabe zum Comic Garten 2012. Sprich, heute gibt es kein explizites Review zu einem Comic, sondern lauter kleine Interviews. Wer ist so alles mit dabei? Wen könnt ihr erwarten? Zum einen könnt ihr das natürlich nachlesen in den Shownotes auf comicreview.de. Mit dabei sind heute Verlage, Autoren, Zeichner und ja, Produzenten. Im Einzelnen sind das aus dem Delphinium Prinz Verlag Roy Seifert, aus dem Jaja Verlag Annette Köhn, die das in ihrem Verlag erschienene Earth Unplugged von Jennifer Daniel lobt. Dann haben wir den Zwerchfell Verlag, wo Stefan Dinter als Zeichner, Autor und Comic-Herausgeber zu Wort kommt. Ferner haben wir den Jungautor Pete Mannhardt, der den bereits besprochenen Band Ninja Koala vorstellt. Wir haben ja Naomi Fern, die bekannt aus den Comics Zuckerfisch und jetzt dem neu im Zwerchfell Verlag erschienenen Bettgeschichten bekannt ist. Ferner habe ich von Laska Comics mit Elke Reinhardt ein Interview geführt, die kurz auf ihre Comics in ihrem Verlag bzw. Luzi aus der Hölle, den neuesten Band mit einem wunderschönen Cover in Hommage an Herge, Tim und Strobi, vorgestellt hat. Und zu guter Letzt natürlich darf als Leipziger Schwabel nicht fehlen, der noch einmal Seelenfresser, Schweinevogel und The Others kurz beleuchtet. Also viel Spaß beim Hören und kleinere Nebengeräusche sind gratis dazu, denn wie gesagt, es war eine Live-Veranstaltung im Comic-Garten 2012 in Leipzig. Ich bin hier mit Roy von Delphinium Prinz.
Du bist so groß.
Ja, relativ groß. Und erzähl mal über euren Verlag so ein bisschen. Für was steht Delphinium Prinz?
Also Delphinium Prinz ist offiziell im Jahr 2008 gegründet worden. Unser Chefzeichner ist der David Filecki alias Yeo. Der hat die Sache schon so ein bisschen nebenbei betrieben seit 2006. Aber 2008 wurde es halt offiziell. Ja, wofür stehen wir? Eigentlich sind wir der Verlag, der eigentlich alles veröffentlicht, was uns gefällt. Und wovon wir glauben, dass es auch der Kundschaft gefällt. Es gibt keine Grenzen. Rotstift wird nur ganz selten angesetzt. Unsere Redaktion lässt den Künstlern sehr viel freie Hand. Und bei uns findet man auch Sachen, die man sonst nirgendwo findet. Also auch mal so ein bisschen krassere Sachen, ein bisschen brutalere Sachen, ein bisschen, ja, auch mal ein bisschen sehr schwarzhumorig, wenn ich da an den Hoogie-Comic so denke.
Ich habe ja vor kurzem erst euren Band Gefühl besprochen, in Ausgabe 5, glaube ich, für die es interessiert. Da hatte ich nochmal nachgefragt, da kam aber noch keine Rückantwort, aber es ist auch relativ kurz erst. Machen die beiden noch was Neues, die beiden Autoren? Mal eine längere Geschichte, weil da wäre ich echt gespannt drauf.
Also wir würden die Zusammenarbeit mit Gothpel gerne fortsetzen. Das liegt bloß zurzeit daran, oder scheitert zurzeit daran, dass dieses Autorenpärchen zurzeit andersweitig aktiv ist. Also die haben bei einem anderen Verlag gerade ein Projekt laufen. Aber in Zukunft ist es auf jeden Fall noch geplant. Was das dann konkret wird, wissen wir auch noch nicht so genau.
Euer Verlag ist ja spätestens seit dem wieder ins Programm bei euch oder ins Programm aufgenommene Grablicht jetzt erst so richtig, ich sag mal, bekannt geworden, zumindest für mich. Wie kam es dazu eigentlich, dass ihr das aufgenommen habt in das Programm?
Ja, das ist eigentlich der Verdienst von der Zeichnerin, von der Daniela Winkler. Das ist eine gute Freundin von uns. Und ja, ich meine, es bot sich an, als Comicstars die Füße hochgelegt hat, kannte sie uns ja schon und da war man natürlich, es war einfach naheliegend, sag mal so.
Ich bin gespannt, ich werde es ja demnächst nochmal besprechen, ich hatte es nur ausgelassen, wie gesagt, weil das doch der bekanntere von euch ist und ich wollte erst ein paar andere Titel von euch unterstützen, freue mich aber sehr drauf. Bei Grablicht habt ihr auch die Leserichtung geändert, was mir persönlich als Gelegenheitsmanga-Leser sehr entgegenkommt. Glaubst du, das ist ein Problem in Deutschland, diese Leserichtung, sagen wir mal, ein breiteres Publikum zu treffen?
Also das kommt ja immer ganz drauf an. Also normalerweise ist unsere Zielgruppe ja sehr japanophil, will ich es mal nennen. Und diese Zielgruppe ist halt an diesen östlichen Lesestil gewöhnt, von hinten nach vorn. Aber wir haben es im Grunde deswegen gespiegelt, weil das ursprünglich von der Daniela so konzeptioniert war. Und sie hat es halt nur aufgrund der Vorgaben von Comic Stars geändert. In östliche Leserichtung, genau. Weil die sich halt davon höhere Verkaufszahlen versprochen haben. Bei uns ist das jetzt aber so, wir wollen uns da nicht festlegen, ob das jetzt nur von Comic-Lesern oder von Manga-Lesern gekauft werden soll, weil wir verstehen uns auch so ein bisschen als Brückenschläger zwischen diesen beiden Zeichenstilen. Wir wollen da so ein bisschen eine Mischung machen. Dazu gehört ja auch, dass der David Füllecki auch so ein Zeichenstil hat, wo beide Elemente, westliche und japanische, mit einfließen. Ja, und da versuchen wir das halt jetzt auch mit Grablicht, das halt jetzt auch auf westlich zu spiegeln und da irgendwie diese, auch diejenigen, die eigentlich nur östliche Leserichtung lesen, auch mit zu uns ins Boot zu holen, dass sie eben auch ihr Gespür dafür öffnen, dass auch Comics in westlicher Leserichtung sehr gut sein können.
Kann ich nur bestätigen. Jetzt noch die Frage, wenn jetzt der ein oder andere Hörer sagt, hey, ich habe hier ein prima Konzept, eine prima Story, habe auch einen prima Künstler oder ich bin nur Künstler und ich bin nur Autor, kann das sich einfach so an euch melden oder werden euch die Türen quasi eingerannt, dass es zu viel ist?
Nein, also wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten und wer glaubt, dass er was hat, was uns gefallen könnte, wie gesagt, das ist eigentlich das Hauptkriterium, was wir verlegen, der soll sich ruhig bei uns melden. Mit Konzept, mit einer kleinen Kurzvorstellung zu seiner Person, mit ein paar gezeichneten Seiten am besten noch dazu. Und dann schauen wir uns das an und wenn es uns gefällt, wird es weitergetrieben.
Ich wollte gerade sagen, es sollte schon mehr sein als, hey, ich habe da eine coole Idee, da läuft ein Mann über die Straße und du Strichmenschen.
Ja, das auf jeden Fall. Also zu einer richtigen Bewerbung, also bei uns, wir haben halt die Anforderung, wie gesagt, eine kleine Kurzvorstellung zur Person, zum Autor, zum Zeichner, ein Konzept. Story-Konzept, am besten mit ein paar Charakterstudien dazu, gezeichnet als auch schriftlich. Aber bitte nicht so hingewichst. Also
professionell halt.
Ein bisschen professionell, also mit Überschriften wäre schon mal ganz nett. Und es ist auch nicht verkehrt, das nochmal auf Rechtschreibung zu checken. Ja, ansonsten am besten noch ein paar Konzeptzeichnungen noch dazulegen, dass wir uns auch einen Überblick oder einen Einblick machen können zum Stil des Zeichners. Ja, und was wir dann noch haben wollen, dann melden wir uns dann schon.
Jetzt eine schwierige Frage. Was ist so dein Lieblingstitel aus eurem Verlagsangebot?
Ich liebe sie alle. Also, was soll ich
natürlich
auch sagen?
Jetzt musst du Farbe bekennen und einen rauspicken, der dir besonders ins Herz gewachsen ist, an den du zuerst denkst. Kann auch der neueste sein, an wegen mir.
Also, ich persönlich, ich liebe ja das Go In and Win von Marcel Hugenschütt, alias Hugi. Das ist einfach meine Art von Humor. Das ist im Grunde auch der Humor von 78 Tage auf der Straße des Hasses, mit dem wir angefangen haben. Und an 78 Tage hing ja schon mein Herzblut und das ist jetzt im Grunde für mich meine persönliche Fortsetzung dieses Stils und dieses Humors. Deshalb, also ich persönlich liebe diesen Comic am meisten aus unserem Sortiment.
Wie bist du eigentlich dazu gekommen, das zu machen?
Es war kein anderer da.
Gute Antwort.
Also, das war damals so, 2008, wir waren im Grunde eine Gruppe von Studenten, und hatten halt so mal die fixe Idee, wir fahren auf die Leipziger Buchmesse, drucken vorneweg ein paar Heftchen und versuchen die mal zu verkaufen. Ja, das lief ganz gut. Dann kam eins zum anderen, das wurde immer ein bisschen größer, da kamen neue Leute dazu. Und irgendwann dachte man mal so, okay, wir können das jetzt nicht so dauerhaft so unter der Hand machen.
Schwarz sozusagen.
Genau. Raus aus der Illegalität. Und irgendwer musste halt dementsprechend mal die Sache in die Hand nehmen und sich dafür zur Verfügung stellen. Dass auch die Behörden ein bisschen darüber informiert sind, natürlich auch ein bisschen was abzwacken. Aber ja, da hat sich niemand gefunden. Und ich habe halt die Gefahr gesehen oder habe befürchtet, dass die Sache damit wieder im Sande verläuft. Das wollte ich aber nur überhaupt nicht. Und naja, da dachte ich mir, ja, versuch's es mal, du kommst zwar nicht aus dem Metier, aber hey, jeder kann dazulernen.
Und ihr habt große Fortschritte gemacht, muss ich sagen. Ich meine, das Verlagsangebot wächst zunehmend. Die Qualität, sage ich jetzt mal auch, steigt auch zunehmend.
Das braucht immer seine Zeit, ja.
Ist aber vollkommen okay. Ich bin echt begeistert und ich hoffe mal, dass die Lücke, die ich bis vor, sagen wir mal, 2 Monaten hatte, ich kannte euren Verlag überhaupt nicht, jetzt geschlossen wird und in dem Podcast vielleicht immer mehr neue Hörer kommen und entsprechend eure tolle Arbeit zu schätzen wissen. Weil, sind wir da mal ehrlich, viel verdienen könnt ihr damit nicht, weil das ist wirklich knallhart kalkuliert und es ist wirklich eine gute Qualität auch an Papier und Heften, die ihr da an die Hand kriegt.
Das stimmt. Also im Grunde finanzieren unsere Projekte immer die künftigen Projekte. Das ist im Grunde mehr oder weniger Nullgeschäft, also null Profit.
Also unterstützend.
Genau.
Kaufen.
Das, was jetzt reinkommt, zum Beispiel mit dem Verkauf von Grablicht, fließt im Grunde fast ausschließlich in die Finanzierung vom zweiten Band. So wird das laufen und so läuft das auch.
Gibt es denn schon ein neues Projekt, auf das du dich freust, wo du sagst, hier, das ist noch in der Pipeline, aber die Finanzierung ist noch nicht so ganz gesichert?
Ja, also neues Projekt, jetzt mal von der Finanzierung abgesehen, die steht schon. Aber neuestes Projekt wird für nächstes Jahr eine Neuauflage von Patina, von der Nana Yakiere. Auch schon mal bei Comic Stars erschienen. Ja, wir kaufen den ganzen Rest auf. Ja, erscheint bei uns auch nochmal neu. auch mit noch ein paar mit neuen Bonusinhalten, Softcover, 13x19 Format. Und Patina erscheint dann planmäßig nächstes Jahr auf der IBM im März 2013.
Dann auch bei euch im Shop zu kaufen wieder?
Ja, natürlich, natürlich.
Was ist euch lieber, bei euch im Shop oder auf der Messe direkt?
Das ist im Grunde gleich. Das ist egal.
Worauf ich ja immer stehe, ist ein paar Skizzen hinten reinmachen. Ich stehe auf so Skizzenkram und noch so ein bisschen was über den Autor oder wo man ihn findet. Das wäre klasse.
Ja.
So.
Ja, das ist immer so ein bisschen Filmmaterial. Das ist, bin ich ganz ehrlich, das ist so bei uns, ja, wenn wir so der Meinung sind, okay, da könnte jetzt noch was dazukommen. Zeichnerin oder Zeichner, mach mal noch was. Und dann kommt meistens sowas wie, ich habe hier noch was, ja, okay.
Aber ist doch eh da. Ich meine, es muss doch Entwürfe geben zu den einzelnen Charakteren oder sowas.
Ja, die gibt es schon, aber ich weiß nicht. Also vielleicht liegt es auch in meiner persönlichen Einschätzung. Ich brauch sowas nicht hinten drin. So ein paar Infos zum Autor, okay. Aber so Skizzen interessieren mich. Also das kann jeder anders
muss aber
sehen.
Nicht.
Genau, das kann jeder anders sehen. Aber ich persönlich, ich brauche keine Skizzen dazu. Ich sehe gerne das fertige Projekt. Gut, vielleicht kann ich mir auch besser ein Bild davon machen, welche Arbeit da drin steckt. Aber für die anderen kann jeder sehen, wie er will.
Ist nur eine Anregung mal. Dann letzte Frage und dann machen wir da auch einen Schlussstrich drunter. Du liest, denke ich mal, auch noch andere Comics. Was ist so eher nicht so? Er schüttelt den Kopf.
Selten, selten. Also ich habe eher so meine Finger auf der Fachliteratur und Sachliteratur. Also ich habe ja Geschichte studiert. Ich lese hauptsächlich auch Fachbücher, halt geschichtliche Fachbücher. Und Fantasy-Belletristik hauptsächlich. Aber ich lese auch mal einen Comic. Und ich schaue mir auch mal Animes an. Jetzt wirst du wissen, was mir da am besten gefällt natürlich. Ne?
Ich habe genickt.
Also ich mag ja sehr Serial Sausage Slaughter von David Filecki. Ist zwar unser Chefzeichen, aber das haben wir nicht verlegt. Das ist bei Tokyopop erschienen. Bin ich persönlich ein sehr großer Fan von. Ich hätte es gerne bei uns im Verlag gehabt, aber das wollte er nicht so richtig. Kann ich auch verstehen. Und ansonsten bei den Animes, Elfenlied hat es mir sehr angetan oder auch Ganz gefällt mir auch sehr gut. Habe ich auch den Manga gelesen, ein gutes Stück. Also das kann ich auch nur empfehlen, Ganz ist eine sehr, sehr feine Sache.
Okay, dann vielen Dank für das Interview und dass du Zeit hattest.
Gerne.
Tschüss. So, und nun bin ich am Stand von Jaja mit Annetta. Mhm. Und ich würde dich einfach mal bitten, euren Verlag vorzustellen. Ich habe ihn bis jetzt nur auf Facebook quasi als
Randerscheinung
wahrgenommen. Aber positiv, weil ich habe gesehen, ihr habt Fotos gemacht, wie viel ihr auch für diesen Stand hier auf für die Messe quasi gezeichnet habt, wie viel ihr gebastelt habt und sowas. Selbst die Tüten mit Hand bedruckt und gemacht.
Ja,
das
ja.
Fand ich einfach klasse. Und deswegen denke ich, ist da viel Herzblut und Kunst in eurem Verlag. Und deswegen würde ich euch mal bitten, dich nochmal bitten, das ganz kurz ein bisschen zu schildern, was Jaja eigentlich ist.
Was es eigentlich ist. Ja, das ist wahrscheinlich genau daraus entstanden, dass ich als Grafikdesignerin in einem Atelier zusammen wohne, das heißt, arbeite, das heißt Musenstube in Berlin. Und da sind wir ganz viele Musen eben, die da Grafikdesign machen und Illustrationen. Und wir sind schon immer so wild am Machen gewesen und haben noch ganz viele andere Leute kennengelernt in Berlin. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, also das ist jetzt auch erst ein Jahr her, so da muss jetzt ein Verlag her, der diese ganzen tollen Illustratoren und Künstler und Comiczeichner verlegt. Das mache ich jetzt. Ja, ja.
Wie kam es denn zu diesem ausgewöhnlichen Namen? Wenn bei uns einer immer Ja, ja in der Familie gesagt hätte, hieß das was ganz anderes.
Arsch, ja, darf man das sagen?
Genau das darf man sagen, klar.
Naja, das meine ich aber nicht. Also einerseits ist es so, ja, ja, für Positivismus und Optimismus und alles, was gut ist und dann nochmal doppelt so. Aber es ist auch ein bisschen das, ja, ja. Also nicht so schwer und nicht so wichtig und ich heiße nicht Machtworte Verlag oder so, sondern eher so, ja, ja, locker.
Dann habt ihr jetzt zum Comic Garden Earth Unplugged rausgebracht. Ich habe vorhin schon mal durchgeblättert. Das ist ja auch ein sehr schöner, illustrierter, grafisch hervorragend umgesetzter Band. Wie kam es dazu?
Das kam genauso, wie es kommen musste wahrscheinlich. Also wir waren am Erlanger Comic Salon auch mit Messestand. Das war so die Premiere. Und da kam dann eben eine fertig diplomierte Studentin mit ihrem Buch, das war das, eigentlich ziemlich genau so, und hat mir das gezeigt, so als Verlegerin. Und ich habe da ein bisschen reingeblättert und fand das gleich so umwerfend schön. Dann wollte ich das eben haben oder vervielfältigen und für alle so.
Wo kann man es denn kaufen, wenn man jetzt nicht gerade hier im Comicgarten war oder auf irgendwelchen Messen tingelt?
Also immer grundsätzlich im Internet über die jajaverlag.com-Seite und dann gibt es eben so 10 Buchläden in Berlin, die ich selber beliefer und ja, das war es eigentlich schon.
Bist also auch so eine, die mit der Kiste unterm Arm losfährt und sagt, hier, leg mal ein paar rein.
Fahrradanhänger. Nee, inzwischen melde ich mich vorher an und hoffe, dass ich dann willkommen bin.
Und wie ist die Resonanz so momentan? Also ich denke mal, im Internet sicherlich sehr gut, weil die Leute halt einfach nur die Bilder sehen und die nur toll finden können, sage ich jetzt einfach mal so. Aber wie läuft es sonst so?
Ja, also Sommerloch haben wir jetzt auf jeden Fall auch mitgemacht und ich war auch weg und da liefen jetzt keine großartigen Verkäufe. Aber es so Stückchen für Stückchen verkaufen sich auch die Bücher.
Was gibt es denn noch so an guter Literatur aus eurem Haus, wo du sagst, das muss man unbedingt mal angeguckt und gelesen haben?
Naja, vielleicht das für Kinder, Luna und Luno von Klaus Kornfield. Das ist ja auch nominiert zum Comic-Gartenzwerg. Das ist ein schöner Kindercomic, schön bunt. Und dann eigentlich immer noch das Erstlingswerk Adagio von Maki Shimizu. Und da schildert sie auch so ein bisschen ihren Alltag in Berlin und unseren Alltag in der Musenstube. Und ja, der ist auch sehr, sehr schön geworden.
Ich war gerade bei Delphinium Prinz am Stand und habe dort gefragt, ob er Comics liest. Und da war ich ganz überrascht. Er meinte, nee, er liest gar nicht so Comics, sondern eher so Fachbücher, Geschichte aus dem Metier. Wie sieht's bei dir aus? Liest du Comics? Außer eure eigenen?
Ja, also ich bin da auch immer ganz schlecht drin. Ich bin da nicht so comicbewandert. Und ich lese Comics auch nur, wenn sie mir optisch total gut gefallen und nach zwei Seiten inhaltlich nicht langweilig werden. Aber ich lese gern so Grafiknovels. Die müssen aber total gut aussehen, sonst macht mir das keinen Spaß.
Ich bin da ja immer relativ offen. Also entweder muss halt die Grafik wirklich stimmen oder der Inhalt. Und wenn beides nicht stimmt.
Es muss beides stimmen.
Hast du denn irgendwas, was du empfiehlst oder was du zuletzt gelesen hast?
Fremdcomics?
Ja.
Muss auch nichts Deutsches sein.
Doch, also ich habe mir Packeis gekauft beim Erlanger Comic Salon. Das hat er ja auch gewonnen, den Max- und Moritz-Preis, und das fand ich auch sehr gut.
Okay, dann vielen Dank für das Interview.
Danke.
Jetzt bin ich ja am Stand von Zwerchfell und spreche mit Stefan und Piet, zwei grandiosen Comiczeichen und Autoren. Und habt die anderen schon gefragt, so ein bisschen, stellt euren Verlag mal vor, für was steht denn der Zwerchfell Verlag?
Zwerchfell Verlag steht für Independent Comics, also Comics, die aus so einer eigenen Sensibilität heraus entstanden sind, mal Richtung Autobiografie gehen, mal Richtung einfach einen Funny, der einfach nur lustig sein will, und Graphic Novel Sachen, also anspruchsvollere Geschichten. Wir sind eigentlich da komplett vertreten. Das Hauptding, was wir haben, ist, dass wir direkt mit den Zeichnern zusammenarbeiten, die Zeichner komplett ihre Copyrights behalten, die treten nichts an uns ab. Es ist also ein sehr autarkes Arbeiten für die.
Was man so in Amerika unter Created Owned License quasi versteht, also dass der Autor immer noch sagen kann, hey, ich wechsle den Verlag oder ich möchte da was anderes machen oder bei mir sterben jetzt die Charaktere und du kannst nichts machen, sowas in der Richtung, also sowas in der Art ist es dann.
Genau, Creator Owned auf jeden Fall und halt als kleiner Verlag in relativ kleinen Auflagen, aber dadurch mit einer großen Bandbreite und Freiheit zu tun, was wir wollen. Also wir können Projekte relativ schnell produzieren, wenn sie uns gefallen, und machen das dann durchaus auch.
Und wer wählt aus, was bei euch ins Programm reinkommt? Ihr beide, also die hinter Zwerchfell stehen, Stefan und Christopher?
Genau, Stefan und Christopher. Und neuerdings auch Nomi, die hier neben uns sitzt, die Nomi Fern, die auch als Redakteurin jetzt an Bettgeschichten gearbeitet hat und sehr stark damit in die Redaktion reingegangen ist, einfach bei uns. Wir gucken nach Stories, die wir einfach selber gerne lesen würden. Wenn uns was direkt anspricht und wir das Gefühl haben, dass wir mit dem Künstler gut zusammenarbeiten können, dann ist die Chance schon sehr viel größer, das machen zu können, als nicht. Das ist ein sehr familiäres Arbeiten, auch dadurch, dass wir einfach die Künstler gerne kennenlernen und gerne mit denen zusammen sein möchten.
Klingt doch richtig gut. Dann habe ich, wie gesagt, wir sind ja auf dem Comic-Garten und gestern gesehen, dass ihr auch einen kleinen neuen Band rausgebracht habt, wo Piet, der Autor, auch hier ist. Wie kam es denn zu dieser Geschichte?
Also ich wollte einfach mal einen Comic schreiben und da habe ich nachgedacht und dann bin ich drauf gekommen, dass wir das machen könnten, und dann haben wir das angefangen zu machen und ist ja sehr gut geworden.
Ich durfte vorhin auch schon durchblättern und ich kann sagen, Ninja Koala Nummer 1 klingt nicht nur verrückt, sondern sieht auch richtig gut aus und lohnt sich auf alle Fälle, da mal reinzugucken und den zu kaufen. Kriegt man bei euch im Shop direkt zu kaufen oder wo am günstigsten?
Kann man am besten bei uns im Shop kriegen, der ist in einer sehr kleinen Auflage produziert worden, deswegen ist das für uns nicht attraktiv, den irgendwie über andere Händler anzubieten. Dafür kostet er auch nur 1,50 €.
Ich habe jetzt gesehen, da ist eine große Nummer 1 drauf. Auf wie viele Hefte oder wie viele ist es denn angelegt? Oder wird da noch mehr kommen?
Also die Geschichte, die Piet mir erzählt hat, Piet ist mein Sohn, der hat mir die Geschichte erzählt, während wir in die Ferien gefahren sind. Und die war sehr viel länger. Ich glaube, Piet hatte sowas wie 100 Seiten vor, oder? Wie viel wolltest du machen?
Irgendwas so mit so 80 Seiten.
Okay, also 80 Seiten sollten es wahrscheinlich schon sein. Das heißt also, die Geschichte kann noch eine ganze Weile fortgesetzt werden. Ich habe sie genauso gezeichnet, wie Piet sie mir diktiert hat. Also er hat wirklich gesagt, so das muss an das Bild und das sagt der und so. Das ist wirklich so sein Baby. Und mir hat es tierisch Spaß gemacht, einfach mal wieder so richtig drauf loszuzeichnen, ohne groß jetzt drüber nachzudenken. Für wen ist das, außer für uns beide? Das ist auch der Vorteil von so einem kleinen Verlag natürlich. Wenn ich jetzt einen großen Verlag hätte, müsste ich die Leute überzeugen, dass wir dieses Ding rausbringen können. Und so sage ich halt, okay, dann mache ich das halt.
Das vermisse ich in den deutschen Verlagen, glaube ich, so ein bisschen. Wir hatten im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, so diesen persönlichen Begierde, halt irgendwas umzusetzen und zu sagen, ich habe jetzt hier das Projekt, das klingt total, ich meine, sind wir doch mal ehrlich, ein Koala in Ninja-Kostüm ist jetzt nicht so das Üblichste, aber halt, das ist trotzdem, es ist cool, das klingt halt geil. Und da hinten, weiß ich nicht, Dinosaurier, die so ein bisschen Alien angehaucht, Metallroboter, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht ganz gelesen oder angeguckt. Das klingt einfach verrückt, aber macht unheimlich viel Spaß, sicherlich beim Lesen.
Naja, also wenn man gepitcht bekommt von einem Autoren, ein Ninja-Koala gegen Riesenroboter-Dinosaurier, da gehen bei mir schon alle Fanlampen an natürlich. Also ich finde das eine Spitzenidee einfach. Das sind all die Sachen, die, ich glaube, Piet mag sehr gerne so Sachen wie Ice Age und den kleinen Hobbit und Star Wars, und das findet man da natürlich drin. Und diese Begeisterung, was machen zu können, ist bei unseren Autoren insgesamt sehr groß. Also wenn ich mir Leute angucke, wie jetzt zum Beispiel Nomi mit dem Zuckerfisch oder die Leute, die bei den Toten mitarbeiten, oder Bastian Bayer und Robert Mühlich mit dem Schicksalsgnomen, das sind Leute, die sind mit Herzblut dabei, die wollen das machen und die wollen nichts anderes machen.
Und was mir jetzt so auf diesem Stand halt auch fällt, ihr habt eine prima Auswahl an Comics. Das heißt, da ist eigentlich für jeden was dabei. So, wie gesagt, dieses Horrorgenre von Die Toten, die ich schon besprochen hatte, dann Feindgebiet, ja genau, das doch ein bisschen ernster, seriöser ist. Und dann auch, ich hoffe, ich trete jetzt keinen zu nahe, so wie Sachen wie Ponyhof oder Zuckerfisch, was doch ein bisschen bunter, ein bisschen knalliger, ein bisschen verrückter ist. Also das ist eine breite Palette, die man so auf dem Tisch halt sonst ohne weiteres nicht sieht, weil viele spezialisieren sich auf eine Sparte, versuchen da irgendwie groß zu sein, und ihr versucht, möglichst breitbeinig dazustehen, oder?
Ja, das ist wie gesagt wieder aus diesem Ding, dass wir versuchen, die Comics zu machen, die wir gerne lesen, und wir lesen halt nicht nur gerne ein Genre. Es hat auch den Vorteil, dass wir jetzt nicht losgehen und Lizenzen kaufen. Wenn du Lizenzen kaufst, kaufst du ja meistens bei einem großen anderen Verlag halt, du willst zwei Sachen haben und musst aber ein Paket mit 12 kaufen. Und dann bringst du halt die anderen 10 auch raus, ist ja klar. Das ist für mich jetzt nicht rasend interessant. Ich will einfach sehen, wenn Nomi mit einer neuen Idee kommt, wie Bettgeschichten, oder wenn Sarah ankommt und sagt, ich möchte den Ponyhof bei euch machen. Wenn Christopher Tauber sagt, ich mache ein Buch, in dem ich lauter Heavy-Metal-Cover nachzeichne als Malbuch, dann sage ich, das ist doch große Klasse. Das macht meinen Tag bunter. Und mein Tag wird nicht bunter davon, wenn ich jeden Tag nur Fantasy lese. Ich habe nichts dagegen, wenn die Leute jeden Tag nur Fantasy lesen oder jeden Tag nur Superhelden lesen. Das habe ich eine Weile lang durchaus auch gemacht. Aber nach einer Weile habe ich dann wieder Lust, auch mal Jatz-Musik zu hören.
Weil wir gerade darüber gesprochen haben, beziehungsweise du es angesprochen hast, Bettgeschichten. Ich habe den Band von mir, von euch zu Hause noch liegen, und der wird demnächst auch noch besprochen, nochmal eingehend. Das Erste, was ich mich gefragt habe, warum kaufe ich mir so ein Band Bettgeschichten? Der ist ja doch auch in der Presse, ich nehme da mal nicht ganz so viel drauf, doch als sehr, ich sage es mal, freizügig bewertet worden, und dachte ich mir so, was ist jetzt die Kaufentscheidung, warum ich mir das kaufen würde? Mittlerweile weiß ich es, ich nehme es vorweg, es ist einfach toll grafisch umgesetzt, es ist toll gezeichnet, toll koloriert, allein deshalb lohnt sich das, da muss man gar nicht auf den weiteren, tieferen Kontext da achten. Aber was ist bei euch so der Grund gewesen, zu sagen, ja, wir setzen jetzt sowas in der Art mal um?
Das ist eigentlich ein abgebrochenes Projekt von einem anderen Verlag, der das in Frankreich co-veröffentlichen wollte, und ein Band mit erotischen Geschichten. Der französische Co-Verlag hat gesagt, sie finden die Idee gut, aber sie können das nicht verkaufen, wenn hetero- und homosexuelle Sachen gemischt drin vorkommen. Weil sie haben beide Sorten Bücher im Programm, aber gemischt würde nicht gehen. Naomi und Reinhard Kleist waren mit dabei gewesen bei dem Ding, und es lag schon eine Weile brach. Nomi kam an mit dem Projekt und sagte, vielleicht wollen wir das machen. Und ich habe gesagt, ich finde das eigentlich eine gute Idee, mal erotische Geschichten zu erzählen von Leuten, die jetzt gerade frisch beim Comiczeichnen sind und die sehr viel jünger sind als ich, also die so in ihren 20ern sind und die einfach eine komplett andere Herangehensweise an das Thema haben werden. Einfach dadurch, dass es das Internet jetzt schon so lange gibt und halt, ich sag mal, im weitesten Sinne Erotik weit verfügbar ist.
Die Hüllen quasi gefallen sind.
Genau. Und dass dieser Umgang ein anderer geworden ist mit dem Thema. Und ich habe gesagt, wenn wir das machen, dann möchte ich, dass man das Gefühl hat, dass das so aus dem Leben ist. Dass das so wie das pralle, saftige Leben ist einfach. Mir geht es da gar nicht so sehr um die Darstellung von verschiedenen Akten, sondern mehr darum, dass das was ist, wo man merkt, die Leute haben Spaß gehabt, das zu zeichnen. Und ich glaube, das ist ein Band, wo man wirklich merkt, da hatten alle ein Maximum an Spaß, den Kram zu zeichnen.
Und das ist mir ja auch aufgefallen. Wie gesagt, das ist beim Durchblättern aufgefallen, sofort, wie einfach klassisch das, also nicht wie klassisch, sondern wie toll das umgesetzt worden ist. Und allein deswegen hätte ich es mir wahrscheinlich irgendwann auch gekauft, weil ich mag halt so eine, es ist ja kein Kunstband im klassischen Sinne, aber es ist halt anders, out of the books sozusagen. Das ist einfach klasse.
Also wir haben natürlich da auch einiges an Production Value reingelegt. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön aufgemacht, so vom Papier. Wir haben ein Papier gewählt, wo die Sachen gerade von Maike Plenske oder Reinhard Kleiss, die mit so einer Aquarellanmutung herkommen, auch wirklich so aussehen, als ob die da drauf gemalt worden sind fast. Und das bringt natürlich einfach auch noch ein bisschen mehr Wert insgesamt. Es ist nicht ein Projekt, was man so ganz einfach angeht, weil es natürlich schwieriger zum Verkauf ist an sich über die Produktbeschreibung jetzt erstmal. Und der Mehrwertsteuersatz ein anderer ist als bei Büchern sonst. Ja. Ja, es wird nicht mehr als normales Buch, sondern mehr als Hilfsmittel gewertet und ist damit bei 19%.
Wir lieben doch die Deutschen.
Es ist alles ganz genau geregelt. Das hat auch seine Vorteile. Aber ich bin super zufrieden, wie der Band rausgekommen ist. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, wie er aufgenommen wird. Also es ist jetzt schon ein sehr gut verkaufter und sehr gut angenommener Band. Also man kriegt Feedback und das ist ja auch immer sehr wichtig, dass man sich gut dabei fühlt mit dem, was man rausbringt.
Okay, dann bedanke ich mich für das Interview und hoffe noch viele tolle Geschichten in diesem Genre. Oder ja, in diesem Genre ist es bei euch ja ganz schwer, in dieser breiten Masse zu bekommen.
In allen unseren Genres.
Dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis bald.
Tschüss.
Super. Jetzt habe ich hier noch aus dem Zwerchfell Verlag. Bist du eigentlich exklusiv beim Zwerchfell Verlag?
Ja, im Moment für Comics auf jeden Fall ja. Ansonsten mache ich Illustrationen, die auch noch bei eHape erscheinen.
Aha, so, wer jetzt die Stimme zufällig kennt, der weiß, wen ich hier habe. Die anderen nicht, das ist Naomi Firn. Besser bekannt oder mir eigentlich, ist das jetzt schlimm, nur aus diesen Zuckerfisch-Comics oder bin ich da jetzt ganz böser?
Nee, das ist völlig in Ordnung.
Du hast einen sehr auffällig bunten Stil. Im positiven Sinne meine ich das natürlich, das ist nicht negativ gemeint, aber wie kam es überhaupt zu der Idee Zuckerfisch?
Ich habe vor unzähligen Jahren, war ich mit Freunden auf einem Festival auf der Brandenburgischen Seenplatte. Und die Freunde haben alle, naja, wie man das so auf Festivals macht, sich sonst wie vergnügt. Und ich habe die ganzen Abenteuer quasi als Comics festgehalten. Und das waren meine Freunde und ich in den Comics und daraus hat sich dann der Zuckerfisch ergeben.
Und der scheint sich relativ gut zu verkaufen, denn mittlerweile gibt es drei Bände?
Wir sind beim sechsten Band jetzt inzwischen, ja.
Wie gesagt, ich bin bei diesen deutschen Comics doch relativ neu und deswegen finde ich es schön, so viele Talente zu entdecken, die man vorher gar nicht so kennt. Ich finde, die Comic-Szene in Deutschland ist relativ klein. Wie siehst du das?
Also, die Comic-Szene ist übersichtlich, aber man muss sagen, dass also selbst in Amerika, wo die Comic-Szene ja ungleich größer ist, ist sie doch so klein, dass sich da auch alle kennen. Also ich glaube, das ist weltweit, ist sie. Es ist eine sehr kuschelige Gemeinde.
Findest du, dass mittlerweile so der Markt oder sag mal der Deutsche, der Comics kauft, wieder zunimmt? Wie nimmst du das als Autor, Zeichner wahr?
Es nimmt, denke ich, auf jeden Fall zu, weil in Deutschland war es ja lange Zeit so, dass Comics doch sehr eingeschränkt salonfähig waren, jetzt sage ich mal. Und inzwischen ist es aber so, dass die ganze Generation, die damit groß geworden ist, also auch mit mehr als nur Mickey Mouse, dass die jetzt langsam erwachsen sind und wiederum ihren Kindern beibringen, dass es völlig okay ist, Comics zu lesen. Und dass auch die Bandbreite der Comics, vor allem auch was in Deutschland selbst gezeichnet wird, also nicht nur was aus anderen Ländern dazu kommt, dass die auch immer größer wird. Und
Das finde ich doch. Ich glaube, das Publikum wird auf jeden Fall größer.
Geht mir aber auch so. Ich bin mittlerweile auch 36 und werde immer noch komisch angeguckt, wenn ich sage, hey, du liest Comics und doch bestimmt auch noch andere Sachen. Ich sage so, nö, eigentlich eher weniger. Du hast noch ein neues Projekt am Start, was ich demnächst auch nochmal besprechen werde in einer Besprechung. Bettgeschichten. Hast du da mitgezeichnet oder bist das nur das Mastermind so, sozusagen dahinter?
Ich habe auch eine Geschichte gezeichnet, und zwar ist die Geschichte zu den Bettgeschichten, dass vor 9 Jahren inzwischen ein anderer deutscher Independent-Verlag sich überlegt hat, okay, wir wollen mal richtig Porno zeichnen, und zwar aber nicht von den üblichen Verdächtigen gezeichnet, sondern von Zeichnern, die sonst komplett andere Sachen machen. Und dann haben sie damals einen ganzen Haufen Zeichner gefragt, unter anderem Reinhard Kleist, Ralf König, mich, Nikolaus Mahler, Flix, und haben uns alle Sachen zeichnen lassen. Und da Drucken damals noch teurer war, haben die sich mit einem französischen und einem spanischen Verlag zusammengetan. Und als wir dann die Geschichten fertig hatten, ja, also du hast gerade gehört, wer da alles mitgezeichnet hat, haben sie diese Geschichten gesehen und sagten, oh, sacre bleu! Es ist sehr homosexuell und sehr heterosexuell in einem Buch. Es geht nicht, wir können es nicht drucken. Es wird verwirren, die männliche Geschlechtsteil. Und dann haben die es nicht gedruckt. Wir haben gesagt, das ist nicht euer Ernst. Ja, also im 21. Jahrhundert habt ihr da noch mit Problemen, es kann überhaupt nicht wahr sein. So, und dann sind diese Geschichten alle in den Schubladen gelandet. Und dann haben jetzt vor 1,5 Jahren, haben Reinhard und ich sitze mit Reinhard Kleist in einem Atelier zusammen in Berlin, und dann haben wir beim Tee immer mal wieder darüber gesprochen, dass wir diese Geschichten fertig gezeichnet hatten und dass sie jetzt in der Schublade vor sich hin schimmeln. Und dann haben wir gesagt, naja, also inzwischen ist Drucken ja sehr viel billiger. Und dann habe ich gesagt, okay, ich frage mal Zwerchfell, weil es ja mein Stammverlag ist, ob die nicht Lust hätten, das zu machen. Und Stefan Dinter meinte dann, naja, wenn du dir die Arbeit machen willst, gerne. Dann habe ich gesagt, nichts lieber als das. Und dann haben wir eben die ganzen Zeichner gefragt, die damals mitgemacht hatten. Ein paar davon haben dann auf einmal gemeint, hoch, na, ich habe ja damals noch ganz anders gezeichnet als jetzt. Na, das ist ja ganz nah, ich lieber nicht mehr.
Schade dem Image.
Und dann haben wir aber ein bisschen rumgehen lassen, dass wir Zeichner für Pornogeschichten suchen. Und die haben uns die Tür eingerannt. Wir haben so viele Leute, die haben so, ja, das wollte ich immer schon mal machen, bis zu, oh, ich habe schon eine Idee, oh, ich habe schon angefangen, ich habe schon 2 Seiten fertig. Und wir so, okay, du darfst auch eine machen. So. Und dadurch haben wir jetzt ein 104-Seiten-Band zusammengekriegt mit 17 deutschen Zeichnern. Und die Geschichten sind wunderschön geworden. Und wir haben wirklich, und jetzt haben wir eben alles drin, von Le Schwul bis zu charmantestes Hetero-Gehaue. Es ist ganz, ganz süß.
Ich hatte Stefan ja schon gesagt, ich habe es momentan nur durchgeblättert, werde es nochmal eingehend begutachten sozusagen. Und ich bin trotzdem jetzt schon von der Art, der Weise der Umsetzung, also weniger so die sexuelle Handlung an sich, sondern einfach nur das Künstlerische total weg. Und ich finde, wenn jetzt...
Da sind so tolle Leute dabei.
Und jetzt, wenn du sagst, also da sind noch 17 Zeichner, da hat man wieder so eine Bandbreite zu sehen, was gibt es alles so an Stilen und Arten, das ist ja das nächste Tolle an diesem Band.
Exakt, weil wir eben wirklich alles da haben. Also wir haben einen ganz winzigen Strip von Nikolaus Mahler eben noch drin, der ja wirklich Mahler halt, und das ist super lustig. Bis zu, wir haben von Christian Nauck eine Geschichte, der sonst Marvel-Cover zeichnet zurzeit. Saugut, wunderschön. Viktorianische Juwelendiebe, die ganz, ganz leicht abzulenken sind, wenn es um ihren Juwelenraub geht. Und dann haben wir Steffi Schütze, die hat die längste Geschichte gemacht, 10 Seiten. Wunderschöne Sachen, die macht sonst viel Modezeichnung. Und sie zeichnet, sie hat eine Serie Porträts der Berliner Burlesque-Tänzer. Die ist sehr cool. Dann haben wir Maike Plenske, die jung ist. Sie ist jetzt inzwischen, ich glaube, schon 23. Aber die hat die allererste Geschichte gemacht. Wunderschön, die könnte für Pixar arbeiten. Die Farben, die sie benutzt, das ist der Hammer. Und eben, also wir haben echt tolle Sachen dabei.
Ihr hört, wer also nur bis jetzt davon gehört hat oder es mal gesehen hat und sagt, oh nee, gucke ich mir nicht an. Wer mit so viel Leidenschaft dabei ist, der sollte den Band doch einfach mal kaufen. Und das lohnt sich. Dann noch eine kleine Frage zum Abschluss. Liest du persönlich Comics?
Ja, ich lese Comics. Ich lese allerdings, muss ich gestehen, weil ich ja, ich mache einen Zeitungscomicstrip eben, also Zuckerfisch erscheint in der Stuttgarter Zeitung jede Woche, seit 11 Jahren, was auch gleich zeigt, wie alt ich bin. Oh Gott.
Oder wie zeitig du angefangen hast.
Ja, genau, so jung. Und deshalb, also mein Lieblingsding sind einfach die Zeitungstrips. Und die lese ich extrem gerne. Was ich sonst noch auch gerne mag, sind die Hernandez-Brüder.
Siehst ein fragendes Gesicht?
Love and Rockets, die kennst du nicht, die musst du mal lesen. Die sind super.
Okay, werde ich mir nochmal demnächst zulegen.
Und natürlich alles von Reinhard Kleist. Und Phil und Marvel.
Vielen Dank für das Interview.
Danke dir.
So, jetzt bin ich am Stand von Lasker Comics. Jetzt habe ich deinen Namen schon wieder vergessen. Ich bin den Namen die Elke. Ja, kannst du uns ganz kurz mal den Hörern Lasker Comics vorstellen? Für was steht Lasker Comics?
Ja, sehr gerne. Also Lasker Comics sind zwei Leute. Das ist eben der Gerhard Schlegel und die Elke Reinhardt. Wir haben halt angefangen, 96 eigene Comics zu machen, weil wir ein bisschen frustriert waren mit unseren Comics. Wir sind zu den großen Verlagen gegangen. Damals war noch so diese franco-belgische Zeit und unser Zeug hat irgendwie nicht reingepasst. Die waren alle sehr freundlich, aber keiner wollte unser Zeug. Und dann haben wir eben angefangen, ja okay, dann machen wir das halt selber. Also wir haben einen Job, wir verdienen Geld und bevor man das Geld für irgendeinen Blödsinn ausgibt, druckt man eben Comics. Das heißt, wir haben einen Eigenverlag, wir drucken unsere eigenen Comics, haben aber in der Zeit auch ziemlich viele Anthologien gemacht. Also Comic-Anthologie bedeutet eben, dass ein Band meistens zu einem Thema lauter verschiedene Zeichner beinhaltet. Und das war dann meistens so ganz sozialistisch gelöst. Jeder Zeichner musste seine eigenen Seiten zahlen. Und wenn man dann irgendwann mal diese Comics verkauft hatte, hat jeder seinen Teil dann wieder rausgekriegt. Das war der Plan. Das hat nicht ganz so funktioniert. Also generell ist es so, Deutschland ist ja Comic-Wüste. Also die Leute lesen nicht wirklich viele Comics, weil ich glaube, in Deutschland die Comics noch so ein bisschen so dieses, das ist ja Schund-Image haben. Während wenn man so nach Frankreich guckt, nach Belgien, nach Amerika, egal in welches Land, Comic ist wirklich die neunte Kunst, also es ist sehr etabliert. Das heißt, in Deutschland blüht aber auch wirklich so diese Independent-Szene. Das heißt, es sind Leute, die dann halt selber ihre Comics machen, inzwischen durch die moderne Technik halt auch. Also früher hat man das im Copyshop gemacht, schwarz-weiß, heutzutage kann man zu Flyer-Alarm gehen, weil man das eben bezahlen kann. Wobei man eben auch sagen muss, die Leute, die das machen, machen das aus Enthusiasmus, weil Geld verdienen kann man damit keins.
Ich dachte, ihr seid alles Millionäre, habe ich mir so vorgestellt.
Ja, der Porsche steht draußen.
Understatement, Juno am Tisch. Ich finde es ja klasse. Wie gesagt, ich habe schon etliche Male erzählt, ich wiederhole mich da. Ich entdecke die Comics ja wirklich für mich neu und bin überrascht, wie viele, ja, ich gehe so weit sagen, hochklassige Künstler quasi da am Werk sind. Das sind ja wirklich kleine, einzelne Kunstwerke, die hier entstehen, die so an der Öffentlichkeit größtenteils vorbeigehen, was ich echt schade finde. Glaubst du, das wird sich nochmal ändern, dass das ein breiteres Publikum plötzlich doch erkennt, was es hier an Diamanten gibt zu entdecken? Oder hast du das Gefühl, dass es für dich mehr geworden ist?
Also, ich hoffe mal, dass man in Deutschland wirklich die Comics so aus dieser Schmuddelecke rausholt. Es wird ja gerade probiert mit dieser Klassifizierung Graphic Novel. Also, das ist ja dann was Intellectus Alice. Das darf man das Kind ja auch lesen lassen. Ich habe aber auch wirklich so diese Befürchtung, wir haben das irgendwie verloren. Also, wir waren vor 100 Jahren oder so, waren wir ein Comicland. Also, wir haben mit Wilhelm Busch angefangen und Ähnliches. Aber also diese Szene hier, das sind halt wirklich ganz kleine Verlage, wo man sagen muss, wenn sich da nicht die einzelnen Menschen mit Engagement und Zeit und Herzblut reinhängen, davon leben kann keiner. Also ich denke mal, es wird nie jemand davon leben können, aber die Leute machen das einfach so begeistert, die wollen das machen und die müssen das machen. Und ein Vorteil ist halt einfach auch, wenn ich meinen eigenen Verlag habe und das selber mache, dann sieht es eben ganz genau so aus, wie ich das haben will. Und dann kommt nicht irgendein Verlag-Fuzzi und sagt, hier, das Cover soll aber rot werden oder rosa oder gold oder irgendwas, sondern jeder kann halt wirklich seine Sachen von der Haptik, von Papier, von innen drin ist es schwarz-weiß, ist es Farbe, welcher Stil, was für eine Geschichte. Jeder kann halt wirklich das machen, was er will. Das heißt, es ist halt wirklich independent, also wirklich unabhängig.
Das habe ich auch festgestellt, also dass die Umsetzung tatsächlich echt viel ausmacht, eben wenn halt ein Künstler am Werk ist und sagt, hey, so stelle ich mir das vor und so mache ich es dann auch, wenn ich es bezahlen kann, das mal vorausgesetzt, aber dass das echt viel, viel hergibt. Ich habe jetzt vor kurzem auch einen Band entdeckt, Seelenfresser, der auch so ein DIN A4 auf einem, ich sag so schön, auf so auf Altpapier gedruckt ist.
Auf Altpapier?
Nein, ist es nicht.
Lass ihn das nicht hören.
Aber ich finde das so klasse, das Teil, ja. Und wenn das Hochglanz wäre, würde es nicht funktionieren.
Es kommt dann bald der nächste Band von Seelenfresser.
Soll wohl im Herbst rauskommen. Ja, ja. Ich hoffe, dass das auch alles so passt. Und aber das ist so eine von den Entdeckungen, wo ich sage, richtig klasse. Und da merkt man auch, dass da halt ein Künstler
aus Deutschland kommt, noch dazu aus Leipzig.
Das ist ja das Schlimmste. Ich kannte ihn zwar, aber ich wusste nicht so, dass er so in die Richtung überhaupt das macht.
Du kannst dann nur so Schweinevogel und so. Ja,
ja. Was würdest du denn aus eurem Verlag, wenn du sagst, du müsstest ein, zwei jetzt wirklich den Hörern wärmstens ans Herz legen, was wäre das denn da?
Puh, alles.
Alles. Unheimlich dran.
Das Herzblut liegt überall drin, wobei ich sagen muss, in den letzten Jahren hat sich durchgesetzt eben unsere Comicfigur Lucy aus der Hölle. Das heißt, es ist halt ein kleines Mädchen, die als Sidekick Sammy hat, also Samsara. Die, also prinzipiell das Konzept ist halt so angelegt, dass es ihr in der Hölle zu langweilig wird. Und dann gab es in der Hölle gab's einen großen Putsch, also die Adligen, also der Höllenfürst, die ganzen Adligen sind rausgeschmissen worden. Und dementsprechend landet sie mehr oder weniger wie Pippi Langstrumpf in einem eigenen Haus, also sie alleine mit dem kleinen Teufel. Und er lebt dann halt in unserer Welt, beziehungsweise eben auch Unterwelt oder Fantasiewelt, eben Abenteuer.
Und der neueste Band ist dann das Bernsteinzimmer, oder?
Genau. Also wo man halt sagen kann, also dadurch, dass wir halt arbeiten müssen, um uns diese Comics zu leisten, wir würden gerne nur Comics machen. Und jetzt gerade das Bernsteinzimmer ist halt, also es ist immer eine längere Geschichte drin, also hier in dem letzten Band eben das Bernsteinzimmer. Dann hätten die Leute aber wirklich nur so ein windiges Blättchen in der Hand und dann haben wir halt noch andere Comics, die wir reintun oder Zeichnungen, die wir schön finden. Einfach weil ich das privat jetzt auch schön finde, wenn man einen Comic anguckt, dass man zum Beispiel auch mal eine Skizze von jemandem sieht. Oder was macht er denn noch als anderen Stil oder sowas? Es ist ein bisschen eine Notlösung, aber andererseits finde ich es auch gar nicht so schlecht.
Jetzt die Frage, weil es mir auffällt, das Cover ist eine Hommage an Tim und Struppi?
Steht da.
Na, steht sogar da. Man muss halt
das
lesen können.
Jeder. Und jeder sagt, das habt ihr ja geklaut, ne? Und das haben wir nicht geklaut, das ist wirklich eine Hommage.
Aber es ist wirklich klasse umgesetzt. Und auch hier, wie gesagt, DIN A4. Ich blätter kurz durch.
Bunt und in Farbe.
Was bei Independent Comics mittlerweile öfter ist.
Also, das ist so ein bisschen die Krux. Wir haben ja Flyer-Alarm oder ähnliche Online-Druckereien, die einerseits die schönen traditionellen Drucker kaputt machen, also die Drucker, wo man noch hingegangen ist, mit denen man geredet haben, die sich wirklich einen Arm und ein Bein und noch die Nase ausgerissen haben, damit der Comic wirklich so ausschaut, die da wirklich mitgedacht haben, Flyer-Alarm macht einfach solche Schweinepreise, aber denen ist auch wurscht, du gibst es ab und es wird gedruckt und genau so, wie du es abgegeben hast, kannst du hoffen, dass es rauskommt, also im schlimmsten Fall kommt es ein bisschen anders raus, aber andererseits ist es natürlich die Möglichkeit für jemand, der früher in einen Copyshop gegangen ist, das selber zusammengebastelt und geheftet hat, jetzt halt einfach bunte Comics zu machen. Und wir haben halt auch wirklich festgestellt, so für eher jetzt jüngeres Publikum oder also die Hauptmasse greift eigentlich zur Farbe. Wobei es natürlich ein Blödsinn ist, weil wenn man sich jetzt Mangas anschaut, die sind schwarz-weiß oder Schwabel ist schwarz-weiß, das ist natürlich auch ganz tolles Medium.
Das heißt, du brichst eine Lanze für deutsche Comics und du hoffst darauf, dass der deutsche Käufer euch entdeckt und mehr unterstützt. Damit du Millionär und den Porsche endlich vor der Tür hast.
Also ich glaube, die Hoffnung haben die meisten Leute über 30 aufgegeben. Also du fängst ganz enthusiastisch an und wenn du einen Stand hast, kommen dann auch Leute, irrsinnig Talentierte. Ja, hier, guck mal, ich habe einen Comic, wollt ihr mich verlegen? Oder ich gehe zu Carlsen und dann kriege ich 20.000 Euro. In Deutschland ist, du solltest Comics machen, weil es dir Spaß macht, weil du nicht anders kannst. Und dann musst du halt schauen, am besten kommst du irgendwo unter, aber selbst dann gibt es nicht die dicke Kohle, weil der Verlag muss ja Druck bezahlen, muss das ganze Handling zahlen mit Bestellungen, muss auf Comicfesten den Tisch mieten und Benzingeld zahlen. Also es ist in der Branche kein Geld drin.
Am Ende ist man froh, wenn man nicht drauf zahlt.
Ja, sehr schönes Schlusswort. Perfekt.
Vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Jetzt sind wir am Stand von Schwabel, meiner persönlichen Neuentdeckung mit Seelenfresser. Die gibt es ja nun auch schon eine ganze Weile schon. So neu ist der gar nicht mehr. Der zweite Band kommt dieses Jahr noch raus. Hallo Schwabel erstmal.
Guten Tag. Ja, der zweite Band kommt dieses Jahr noch raus und zwar zu Halloween.
Klassisch. Was mir beim Lesen immer aufgefallen ist, betrachtest du dich eigentlich als Comic-Autor, Schriftsteller oder eher als Künstler?
Ich habe mit dem Begriff des Künstlers einfach ein enormes Problem. Deswegen sehe ich das immer lieber als Einteilung der Menschheit in zwei Gruppen. Das eine ist der Konsument und das andere ist der Produzent. Und ich versuche stets auf der Produzentenseite zu sein.
Das ist ja also sehr Understatement.
Einfach nur was zu machen. Also darum geht es halt. Also
ich muss sagen, deine Produktionen, die sind auf den ersten Blick, wirken die für mich immer abschreckend, will ich fast nicht sagen, sondern eher, man muss sich den echt hingeben. Aber wenn man einmal da den Sog verspürt hat, kommt man da fast nicht mehr los. Ist das so gewollt, dass man so auf den ersten Moment, sieht man bei dir immer relativ viel schwarz und erst wenn man sich, sagen wir mal, öffnet, merkt man so, dass da eigentlich viel, viel mehr drinsteckt.
Was heißt gewollt? Das ist das, wie ich es mache. Also ich kann da, das kann ich ja nicht ändern. Ich kann da meine Person nicht ändern.
Ja, das sollst du auch gar nicht.
Also es gibt da so Versuche, was weiß ich, beim The Other Comic zum Beispiel, was bei Panini jetzt rausgekommen war zu Erlangen. Da ist es ja dann eine Kollaboration, die da halt mit einem Ideengeber, in dem Fall halt Rod Ascher hattest, aber der wollte ja auch von mir einen Comic. Deswegen gilt das eigentlich auch nicht so richtig, aber es ist schon, ja, man muss sich darauf einlassen, sicher. Aber ich kenne jetzt auch nicht den Weg, wie man das geschmeidiger gestalten könnte.
Und auf keinen Fall, sollte man auch, glaube ich, gar nicht.
Hab inzwischen auch kapiert, dass das bei mir sowieso nicht funktioniert, dass das so, wie ich es mache, da fühle ich mich wohl und da habe ich Spaß dabei und das merkt man hoffentlich auch eben beim Gutieren.
Das merkt man als Konsument, ne? Der Produkte, die du herstellst.
Dann ja, das ist ja genau die Schwierigkeit. Dass ich natürlich als Produzent dafür sorge, dass es Konsumenten geben muss. Aber ich konsumiere auch genug Graphic Novels und Comics und Cartoonbücher und Filme und schlag mich tot. Richtige Bücher, keine Belletristik.
Ich mache auch Werbung, wo ich kann. Wie gesagt, ist jeden, den ich kenne, der sagt, hey, hast du was? Also ist mein Tipp momentan wirklich Seelenfresser, weil... Auch die Aufmachung. War das deine Entscheidung, dieses große Format? Ich bin vorhin gescholten worden. Ich habe gesagt, für mich ist es so ein bisschen Altpapier-Look. Ist es natürlich nicht?
Nein, ist es. Es ist ganz eindeutig Altpapier-Look. Ich möchte, dass man es in der Hand nimmt, ein gleiches wohliges Gefühl hat, als hätte man das schon ewig zu Hause. Weil das eigentlich die Sachen sind, wie ich Comics für mich entdeckt habe. Eben zu Ostzeiten mir die U-Comics besorgt. Und die waren alle logischerweise schon irgendwie abgegriffen. Und hatten schon diesen Touch. Ich meine, ich dränge natürlich darauf, dass die Druckerei ein sattes Schwarz fährt. Also es muss halt richtig schwarz sein. Schwarzes Schwarz, aber ich mag dieses Glanzpapier da überhaupt nicht. Zum Beispiel eben, um wieder aufs Adder-Comic zu kommen, da war eben gegen mein Wissen oder ohne mein Wissen, haben die halt versucht, ein hochwertiges Glanzprodukt zu machen. Und ich habe die Farben aber eigentlich für Pulpy-Style angelegt. Dass man eben dieses unter der Bettdecke liegen und da drin rumblättern. Das ist für mich auch, das gehört zum Lesen dazu. Also,
ich habe den Band schon zu Hause, ich muss dir recht geben, das Look and Feel ist nicht schwavel-like. Also das leidet deutlich drunter.
Ich finde auch das Glanzcover ist ganz schrecklich. Also das tut mir nur leid, liebe Panini-Team. Ihr habt euch Mühe gegeben, aber ihr habt euch zu viel Mühe gegeben.
Manchmal ist einfacher oder weniger mehr, ne?
Ja, richtig. Und das weiß ich auch von Rott, weil wir haben uns ja an dem ersten Adder-Comic ja orientiert. Also das war ja auch halt... Sollte halt wie ein EC, klassischer EC-Horror-Comic aussehen. Und das ist es halt jetzt nicht geworden. Also, da hatte Panini einfach ein bisschen Angst davor, dass das dann für die meisten Leute zu billig aussieht oder so. Aber ich glaube, dass genau die Geschichte so rüberkommen muss.
Meine Meinung ist, es wäre wahrscheinlich noch mehr aufgefallen, weil eben so ein haptisches über die Cover streichen deins dann nochmal hervorgehoben hätte.
Ja.
Aber fehlentscheidend. Gut,
dann muss man sich auf die Illu verlassen.
Dann noch eine Frage. Verzeih es mir, aber Schweinefuckel ist 25 Jahre alt geworden. Ich kenne den ungefähr seit einem halben Jahr.
Tja, dann, das ist ja nicht meine Schuld.
Nee, das nicht, aber...
Ich habe wirklich genug getan dafür, dass es wahrgenommen wird.
Mittlerweile gucke ich es und lese ich es auch, aber ist das dein persönliches Spiel, wie sie eigentlich, wo du aktuell politisches oder
nein, eigenes? Also die 25 Jahre, das ist ja halt auch eher so eine Nettoangabe, weil ich habe ja wirklich tatsächlich auch lange mit der Figur gerungen und die irgendwie, als wir den Film anfingen vor 5 Jahren... Sollte es ja schon ein Schritt sein in Sachen Vermarktung oder sowas, aber ich weiß auch, dass diese Figur schwer zu vermarkten ist, weil der hat eben seinen eigenen Kopf und das ist halt auch so ein Entdecken wollen müssen. Der ist jetzt nicht so geschmeidig wie zum Beispiel Garfield. Also,
Garfield mag ich aber auch nicht so.
Ich mag ihn ja auch nicht, deswegen gibt es ja auch Schweinevögel. Es muss ja was daneben oder da geben, wo es auch noch andere Themen behandelt werden oder die Themen anders behandelt werden. Und da ist es aber auch so, dass ich mich tatsächlich auf die Figuren einlassen muss. Die Charaktere kenne ich nur in den auswendigen Wes halt. Okay, das würde der nie sagen, aber da bin ich schon ein bisschen gefangener dieser Figuren. Also ganz einfach. Also.
Liest du selbst Comics?
Ich lese natürlich Comics. Also,
außer deine eigenen Sachen?
Muss nur aufpassen, wenn ich... Nee, meine eigenen Sachen lese ich eigentlich am wenigsten, weil die mache ich und dann mache ich ja die nächsten. Also das haben wir ja zur Geburtstagsparty gemerkt, da war halt ein Quiz, wo mir unmögliche Fragen gestellt wurden zu meinen eigenen Werken, die ich alle nicht beantworten konnte. Ich war nicht in der Lage, eine von dieser Fragen zu beantworten, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich bin halt wirklich ein Macher. Ich gucke halt, ist es okay und dann weg ins Nächste. Also... Deswegen, aber ich muss halt auch aufpassen, gerade bei Seelenfresser, dass ich dann nicht zu viel Charles Burns lese, nicht zu viel Mike Mignola und nicht zu viel Frank Miller, weil das ja alles schon so die Ecke ist, wo Seelenfresser auch stattfindet. Und da will ich ja gar nicht erst unter den Verdacht geraten, ich würde mich da an irgendwas ranhängen wollen.
Auf 4 Bände ist Seelenfresser angelegt. Wird es noch irgendwas parallel dazu geben, so in die Richtung? Wie gesagt, ich habe ein bisschen Blut und...
ja, Blut geleckt sozusagen, hätte ganz gerne mehr, aber natürlich muss man es auch umsetzen und erschaffen können erstmal.
Ja, vor allen Dingen muss es irgendwie finanziert werden, die ganze Zeit, die dabei drauf geht. Nee, nicht auch finanziert. Das ist halt für alle Comiczeichner wichtig. Wir wissen, wie die Situation ist. Die tollsten Hefte, die werden hier in 600er Auflagen gedruckt, also, und Bücher. Deswegen muss man halt immer gucken und deswegen dauert das mit Seelenfresser auch einfach so lange, weil ich kann nicht einfach mich mal 2 Monate rausziehen und sagen, so, jetzt reiße ich es runter. Ich befürchte fast, dass natürlich, so wie bei Watchmen, auch das letzte Heft etwas dicker wird.
Schon nochmal alles rein.
Weil so das Drehbuch, was halt existiert, da sehe ich schon, wo ich jetzt bin. Also ich bin jetzt auf Seite 77 von 210 nach der Hälfte der Comics. Komisch. Da kann ich nur hoffen, dass da viele Dialoge da sind.
Ich werde jedenfalls weiterhin fleißig Werbung machen und ich hoffe, dass die Auflagen noch deutlich nach oben gehen, weil der Band hat es echt.
Nein, verdient. Den Seelenfresser, da haben wir auch vorsichtig mit 500 angefangen. Jetzt haben wir die 2. Auflage fast abverkauft. Insofern, bloß man muss halt da einfach dem Markt gerecht auch vernünftig wirtschaften und kalkulieren und da nicht zu viel wollen, was wir früher alle gemacht haben. Da 96 war es normal, dass du 3000 Hefte gedruckt hast in dem wahnsinnigen Denken, du würdest das alles verkaufen können. Und du bist halt irgendwie deine 1200 losgeworden, was schön ist, aber dann hast du noch keine schwarze Zahl geschrieben. Also insofern funktioniert es jetzt schon besser, also auf jeden Fall.
Vielen Dank für das Interview, dass du Zeit hattest und wir freuen uns auf den 2. Band erstmal.
Ja, ich mich auch. Ja, ist ja schon fertig, ich kenne ihn ja schon.
So, das waren sie nun, die kleinen Interviews mit den einzelnen Verlagen, Autoren, Zeichnern und Produzenten. Jetzt wisst ihr auch, warum Produzent. Natürlich war das nur eine kleine Auswahl, die im Comicgarten 2012 gegenwärtig waren, aber bei mir war die Zeit etwas begrenzt. Nächstes Jahr, versprochen, bin ich wieder da. Und werde sicherlich das ein oder andere Interview wieder führen. Mein persönliches Fazit, ich muss sagen, ich war begeistert. Es ist zwar ein relativ kleiner und etwas unkonventioneller Rahmen, doch alles in allem macht das eine sehr warme, familiäre Erfahrung. Und ich bin, wie gesagt, sehr positiv überrascht worden, wie dieser Comicgarten 2012 abgehalten wurde. Worüber ich auch sehr erfreut bin, und da muss ich sagen, da macht die Interviewführung noch einmal doppelt so viel Spaß, wenn nicht sogar dreifach, zehnfach, wie auch immer. Ich komme ja aus diesen Superlativen fast nicht mehr raus. Jeder der einzelnen Personen, die ich interviewt habe, sind absolut sympathisch, haben immer ein offenes Ohr, die gerne über ihre Arbeit erzählen, wo man halt auch erfährt, dass eben bei vielen oder ich würde sagen zu 95% der in Deutschland erscheinenden Comics mehr Herzblut als irgendwie ein Gewinnstreben drin steckt, was ich sehr, sehr sympathisch finde, was mich die Wertschätzung, die ohnehin schon da war, noch einmal steigern ließ für die entsprechenden Zeichner und Kreativschaffenden. Alles in allem ist der Comicgarten, wie gesagt, eine runde Sache und ich kann ihn nur jedem wärmstens ans Herz legen. Also, vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr 2013 im dann 4. Comicgarten in Leipzig. Noch ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Wie gesagt, wenn jetzt der eine oder andere Autor, Zeichner, Verleger, wie auch immer, diesen Podcast gehört hat und gern mit mir mal ins Gespräch kommen würde, vielleicht das ein oder andere Interview zu führen, beziehungsweise einfach mal zu zeigen, mit wie viel Leidenschaft er das oder jenes Comic gemacht hat oder herausgegeben hat. Ich bin da immer ganz offen. Dann einfach eine E-Mail an podcast@comicreview.de und dann kommen wir sicherlich relativ schnell ins Gespräch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und macht ordentlich Werbung für den Podcast, twittert, schreibt es auf Facebook, das hilft immer weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.